Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, heute wieder in ja kleiner, großer Runde, sage ich mal erstmal Hallo an Marlene.
Hi.
Wir beide gehören ja jetzt quasi zum alten Eisen und ganz herzlich willkommen Sarah Diehl.
Ja, hallo, freut mich dabei zu sein.
Ja, hallo, du bist Autorin und Aktivistin und hast ja mindestens zwei ganz wunderbare Bücher geschrieben, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und so ein bisschen verrät der Titel jeweils auch schon, worum es geht. Das eine Buch, das schon ein bisschen älter ist, heißt Die Uhr, die nicht tickt. Und das zweite, deutlich neuere Buch, was sich aus dem ersten ergibt, hast du mir schon im Vorgespräch gesagt, heißt Die Freiheit, allein zu sein. So, und jetzt kommst du. Worum geht's bei Die Uhr, die nicht tickt?
Ja, also bei dem Buch geht es darum, dass ich mir mal genauer anschauen wollte, wie unser Frauenbild eben diese Stigmatisierung von Kinderlosigkeit beziehungsweise Mutterideal als Opposition sozusagen integriert und was das eigentlich mit Ökonomie zu tun hat, was das mit unserem Frauenbild zu tun hat, mit Kulturgeschichte, aber auch einfach mit unseren Biografien und wie sehr das Frauen aber eben auch noch verrückt macht und wie sehr diese Bilder auch eben benutzt werden, um Frauen verrückt zu machen. Und Frauen irgendwie dazu immer wieder bringen, irgendwie schlechte Kompromisse zu machen und vor allem auch an sich selber zu zweifeln. Und ich glaube, eine große Motivation, dieses Buch zu schreiben, war halt auch, dass ich Frauen eben auch wirklich ermöglichen wollte, diese ganzen Freiräume, die sie jetzt durch die Frauenbewegung bekommen haben, auch wirklich zu nutzen und nicht immer so krass mit eben Zweifeln und Ängsten und, sich da immer wieder zu hemmen. Das war im Grunde mein großes Anliegen.
Wir haben tatsächlich auch einige Zuschriften von Hörerinnen bekommen, die sich das Thema wirklich, also ich nenne es jetzt mal so, wie wir es im Vorgespräch genannt haben, Frauen, die keinen Kinderwunsch haben oder bei denen der nicht sehr ausgeprägt ist. Und ich fand so aus diesen Mails, die uns da erreicht haben, die Unsicherheit, die ist so deutlich geworden und über allem schwebte immer so ein bisschen die Frage, bin ich irgendwie nicht normal oder so, wenn ich keinen natürlichen Kinderwunsch habe. Und ich glaube, da hast du viele gute Antworten drauf parat auf diese Frage.
Ja, das will ich hoffen. Und das war auch genau mein Anliegen, weil ich wirklich glaube, Frauen werden dazu angehalten, sich so krass mit diesem Thema zu identifizieren, als wäre das irgendwie so Tag- und Nacht-Unterschied, ob du jetzt Mutter werden willst oder nicht. Das mal aufzudröseln, wie diese Bilder funktionieren, das war mir ein Anliegen, genau.
Wie, aus was für einer Laune heraus, also vielleicht auch einer persönlichen Laune heraus, ich habe irgendwie im Vorfeld sowas gelesen, irgendwo hast du sowas gesagt wie, die einzige Uhr, die bei mir tickt, oder ist jetzt dieser Anlass, nehme ich zum Anlass, um dieses Buch hier zu schreiben. Also gab es offenbar auch irgendwie eine persönliche Motivation.
Ja, wobei die persönliche Motivation tatsächlich eher war, dass ich mich total gewundert habe, wie viele Frauen in meinem Freundinnenkreis eben auf einmal so krasse Selbstzweifel haben bei dem Thema, während ich, also für mich, ich musste das überhaupt nicht klären, weil ich einfach, weiß auch nicht, so selbstverständlich damit umgegangen bin, dass es kein Thema sein muss. Mhm. Und ich glaube, deswswegen habe ich eher gedacht, okay, ich will jetzt irgendwie auch anderen Frauen so eine Art Handwerkskoffer zurechtschreiben, um mal zu sortieren, was da alles auf sie einprasselt und warum das eben gekoppelt ist mit so viel Selbstzweifeln. Ne? Ja. Also die Motivation war tatsächlich eher, dass ich um mich herum so viel Verwirrung gesehen habe und auch so einen Leidensdruck einfach, ne? Und vor allem auch Frauen, die sich selber daran hindern, andere Lebenspläne anzugehen, weil sie denken, sie müssen erstmal diese Kinderfrage klären. Mhm. Und es hat mich halt richtig geärgert, also wie sehr Frauen auch blockiert werden in anderen Bedürfnissen, anderen Wünschen. Weil sie denken, das ist jetzt erstmal die Baustelle, da muss alles stoppen, damit ich das erstmal kläre.
Ja, ich glaube,
das finde ich sehr bedauerlich.
Ja, ich glaube, weil man aber so ab einem gewissen Alter im Alltag auch sehr extrem damit konfrontiert wird. Also ich glaube, diese Fragen, na, wie schaut's aus, so spätestens, wenn man in einer festen Partnerschaft ist und ein gewisses Alter erreicht, das ist ja permanent Thema, ne? Wie sieht's mit Kindern aus? Es ist in der Arbeitswelt bei Frauen Thema. Also ich brauchte nur aus dem Nähkästchen plaudern. Also diese Frage, na, die ist jetzt im, ich sag jetzt mal so viel, wie es im besten gebärfähigen Alter, stellen wir die jetzt ein oder entfristen wir den Vertrag? Also man, es wird nicht immer unbedingt so explizit ausgesprochen, aber ich finde, die Vibes sind deutlich. Also ich habe die selbst im eigenen Leib ganz, ganz deutlich gespürt.
Ja, weil wir eben das so krass an die Lohnarbeit koppeln müssen. Ne? Und das finde ich halt auch so, sagen wir mal, eigentlich eine Sache, wo man wirklich merkt, dass in unserer Gesellschaft irgendwie auch was schiefläuft, ne? Dass wir sozusagen unsere Bedürfnisse nach Bindung, nach Gemeinschaft, dass wir das immer abgleichen müssen mit einer Karriereplanung, mit Anforderungen der Lohnarbeit und immer denken, wir müssen sozusagen uns dem angleichen. Ne? Wir müssen uns dem anpassen und immer unsere ganzen Bedürfnisse daran irgendwie orientieren. Und deswegen werden wir ja auch so kirre. Mhm. Ne? Also da prasseln eben zwei Sachen auf uns ein. Bei Frauen, die eben die ganze Doppelbelastung, dass sie eben Familienplanung und Karriereplanung irgendwie aneinander koppeln müssen und voneinander abhängt auch oder abhängig gemacht wird. Und zweitens eben genau dieses defizitäre Bild, wenn man das alles in Frage stellt, bist du auf einmal keine richtige Frau. Ne? Und das ist natürlich etwas, was Frauen extrem umtreibt in ihren 20ern und in ihren 30ern. Und deswegen war ich auch sehr froh, dass ich dann nach dem Buch, das ja auch nach 10 Jahren immer noch sehr viel besprochen wird und gekauft wird, dass ich da jetzt ein Seminar draus machen konnte, ne? Wo halt Frauen klären können oder besprechen können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Und das mache ich halt zusammen mit einer Therapeutin, weil ich halt dachte, okay, ich bin ja halt eher Kulturwissenschaftlerin, ne? Und deswegen war das dann eine super Doppelung, dass ich jetzt als Kulturwissenschaftlerin gemeinsam mit einer therapeutisch ausgebildeten Person diese Seminare gebe, die auch echt gut laufen.
Ja, und ist das?
Und also wo ich auch immer wieder was dazulerne so auch.
Wer würde dann so kommen? Weil also ich werde ja jetzt 60, wie ich öfter und immer sage. Ich habe also die Frage gehabt vor 30 Jahren oder sowas. Und da hat man, glaube ich, sich die Frage dann nicht so gestellt. Ich sage nebenbei unser Romantik-Diktat mit Andrea Nevala, der Podcast. Also zum Romantik-Diktat, nämlich diktiert, dass wir Mann und Frau zusammenkommen sollen, immer nur die beiden und dann nämlich Nachwuchs produzieren sollen. Also da muss ich das ja irgendwie erst entdecken, dass es so nicht sein muss. Und das haben nicht so viele, glaube ich, früher als Gedanke gehabt, sich das in Frage zu stellen, wie heute. Was sagst du dazu als Kulturwissenschaftlerin auch? Also hat sich da was getan und entwickelt in der Gesellschaft, dass man sich die Frage doch tatsächlich häufiger stellt jetzt, weil man es mitkriegt, dass es möglich ist, sich zu wehren, sage ich jetzt.
Ja, total. Und ich würde auch sagen, Gott sei Dank wird nämlich auch hinterfragt, inwieweit die Kleinfamilie die einzige Form von Gemeinschaft sein kann und muss, die wir leben. Und ich würde ja auch wirklich sagen, wir haben uns sehr viel Potenzial an Gemeinschaftlichkeit und solidarischem Zusammenleben genommen, weil die Kleinfamilie immer so als totale Priorität oder als natürlich dargestellt wird, was sie absolut nicht ist. Ne? Also wenn man bedenkt, okay, also der ganze Ballast von Lohnarbeit und Kindererziehung und Haushalt soll jetzt nur auf zwei Schultern lasten. Das ist eine Erfindung, die erst so vor 200, 300 Jahren kreiert wurde, damit wir einfach besser im Angestelltenverhältnis ausbeutbar sind und die 40-Stunden-Woche ermöglicht wird, weil da eine unbezahlte Servicekraft, also known as Hausfrau und Mutter, eben zu Hause geblieben ist, ne, und finanziell total abhängig gemacht wurde. Also das ist wirklich ein neues ökonomisches Konzept gewesen. Und das muss man sich immer wieder klar machen, dass eben uns verkauft wurde als romantisch, gekoppelt an die Liebe.
Ja.
Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich bin ein sehr großer Fan der Romantik.
Super.
Und ich finde es auch, ich sage das deswegen, weil ich finde es auch schade, wenn man eben jetzt denkt, wenn man diese Konzepte politisch hinterfragt und ideologisch hinterfragt, muss man damit irgendwie auch die Liebe in die Tonne treten oder so. Ne? Und da, finde ich, verirren sich manchmal auch junge Leute so ein bisschen. Und da deswegen finde ich das wichtig zu sagen. Also ich bin sehr großer Fan der Romantik. Würde das aber halt eben betonen, dass man diese Romantik eben so leben kann, wie es eben den eigenen Bedürfnissen entspricht. Ne? Und da finde ich es zum Beispiel auch total wichtig, dass man sich klar macht, es kann auch ein Liebesbeweis sein, wenn man keine Kinder bekommt,
so ist es.
Dann eben zwei Menschen sagen, ne, ey, ich will dich, ich will mit dir Zeit verbringen und ich will eben nicht nur so eine Funktionsplateau für Familienplanung werden mit dir. Ne? Und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss leider sagen, und das sage ich wirklich ohne Häme, um mich herum scheitern die Leute alle an diesem Konzept.
Ja.
Ne? Also total schöne Beziehungen zerbrechen oder werden dann nur noch sehr pragmatisch geführt.
Naja, oder also auch also teilweise, ich kann nicht sagen, dass, wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke, ich kann nicht sagen, dass die alle zerbrechen, aber es mutet dann manchmal hier und da auch so ein bisschen mehr als Arbeit. Also viel Arbeit. Also da geht so ein bisschen die Leichtigkeit vielleicht auch flöten und dann wird es als sehr anstrengend empfunden und dann hat es eher so was von Durchhalten, als dann, es ist gar nicht immer unbedingt so, dass es gleich total alles in die Brüche geht, aber es wird irgendwie, es wird ein bisschen zäher. Ich muss so ganz oft in diesem Kontext an dieses schöne Sprichwort denken, ganz oft, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das habe ich oft auch selbst gedacht, als ich meine Kinder, die jetzt inzwischen auch schon einigermaßen groß sind, da habe ich so oft drüber nachgedacht und dachte, oh, wie schön wäre das, wenn das selbstverständlich wäre und man nicht immer um Hilfe bitten müsste. Das habe ich wirklich.
Ja, total. Ja. Das sagen auch sehr viele Leute, die nach Deutschland kommen. Ich habe mich vor kurzem mal mit einer Frau aus Afghanistan unterhalten und die meinte, die kann einfach nicht fassen, wie sehr man als Mutter hier isoliert ist, wie alleine man hier ist. Das kennt sie so nicht, weil für sie ist das ganz klar gemeinschaftlich, ne, dass man sich umeinander kümmert. Und das finde ich, denn wir haben immer natürlich diesen Zivilisationsanspruch, wir sind ganz weit vorne in der Aufklärung und so weiter, aber da haben wir uns echt ein totales Bein gestellt und ich habe echt das Gefühl, dass wir da wirklich, die Kleinfamilie ist für mich wie so ein historischer Unfall.
Ja.
Ne? Der uns
schön
alle wirklich überfordert und entzweit auch, ne? Also krass entzweit. Und genau, wenn man sich halt woanders umschaut oder generell ne, in die Geschichte schaut, dann kann man sehen, nee, es ist total normal, dass Menschen sich in größeren Gruppen umeinander kümmern. Und dieses Zweierkonzept, das hat wirklich nur was mit ökonomischer Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen oder was ihnen dann zugeordnet wurde, zu tun. Ja. Und das ist echt tragisch, ne? Weil Leute dadurch ja auch davon abgehalten werden, Gemeinschaft und Familie zu finden. Ne?
Ja. Und jetzt ist es vielleicht so, Ann-Marlene, weil du gefragt hattest, ne? Und auch, das war auch mein Gedanke, dass ich so dachte, ja, so vor 30, 40 Jahren wurde das von den Frauen auch noch gar nicht so dieses Modell so stark hinterfragt. Da war die Gesetzgebung ja teilweise auch einfach noch eine andere. Jetzt ist es aber zunehmend schon so, auch durch feministische Bewegungen und aber auch, dass viele Frauen ökonomisch, glaube ich, wieder etwas unabhängiger sind oder wären zumindest. Und das vielleicht so auch damit ein paar, also das bedingt sich ja alles gegenseitig und dass dadurch auch neue Freiheiten eventuell entstehen jetzt.
Nee, total. Ich meine, man muss sich wirklich mal klar machen, wie sehr Frauen in finanzieller Abhängigkeit gehalten wurden von Männern, also wirklich durch Gesetze.
Ja.
Und das eben wurde uns eben auch als romantisches Ideal verkauft. Ne? Und das Mutterideal wurde so konzipiert, dass man halt gesagt hat, Frauen haben nur einen Lebenssinn und totale Erfüllung in der Mutterschaft. Das heißt, die müssen gar nicht am öffentlichen Leben teilen haben, die müssen nicht Geld verdienen, die müssen nicht in den Künsten, in den Wissenschaften, in der Politik sein, weil es entspricht ja ihrem Bedürfnis.
Ja, das genau,
ist
in ihre Gene sagen, du hast Muttergene, deswegen auch meine Uhr tickt, ich werde verrückt, ich will jetzt ein Kind gebären
und all das. Also, da kommt ja auch dieser Mutterinstinkt, der immer so rumgeistert, dieser Mutterinstinkt und dass das alles so angelegt ist in einem und wenn man diese mütterlichen Gefühle nicht entwickelt und so. Also da sind ja auch viele Frauen dann am Hadern, wenn die irgendwie gerade so auch nach der Geburt irgendwie, dass sich das nicht alles so automatisch einstellt und sie in Liebe zerfließen und das alles einem leicht von der Hand geht und so. Und das entspricht ja oft nicht der Realität, dass es so läuft. Und ich frage mich aber, wie viele Frauen, und das kannst du vielleicht aus Sarah aus der Erfahrung heraus sagen, auch aus deinen Workshops oder Seminaren, wie viele Frauen wägen das denn wirklich ernsthaft ab? Werden das tatsächlich viel mehr?
Die da ambivalent sind. Also ich glaube, dass, wir haben jetzt keine Studien gemacht oder Zahlen erhoben, ne? Aber ich meine, unsere Kurse sind immer voll.
Wie viele habt ihr immer? Also einfach so fürs Gefühl, wie viele Frauen treffen sich da?
Also wir nehmen nur 10 Frauen pro Seminar, weil wir einfach wirklich damit alle wirklich zu Wort kommen und so gut über alles reden können. Und wir machen das einmal im Monat, aber weil wir da auch nicht hinterherkommen und immer so viele Frauen auf der Warteliste haben, machen wir das jetzt auch online. Also wir geben Online-Kurse. Was ich aber nochmal zum Mutterinstinkt sagen wollte, das ist ja deswegen auch so perfide, weil, wie du schon gesagt hast, Frauen denken dann, mit mir stimmt was nicht, wenn ich das nicht habe oder wenn ich das auf eine bestimmte Art und Weise nicht habe. Aber ich glaube, was da einfach so verquickt wurde, oder was man da sich klar machen muss, ist, Fürsorglichkeit ist ja erstmal eine tolle menschliche Qualität.
Ja.
Ne? Und wir haben das aber mit Mütterlichkeit ersetzt. Und ich glaube, dass das generell gesellschaftlich ein Problem ist, weil wir deswegen, also erstens generell ganz viele Arbeiten, die so um Pflege und Fürsorge gehen, immer also sagen, dass das so mit Selbstlosigkeit wie ne, die Maria Mutter Gottes, die das einfach machen kann, die unendliche Ressourcen hat, fürsorglich zu sein und nichts braucht, auch keine gute Bezahlung, ne, kein Selfcare. Und deswegen glaube ich, ist generell die fürsorgliche Arbeiten in unserer Gesellschaft durch diese Idee von Mutterideal, wo das alles selbstlos, naturhaft funktionieren soll, das ist ein Grund dafür, warum diese Bereiche so scheiße entlohnt sind und einfach nicht abgesichert sind und da so viel von den Leuten abverlangt wird. Ne? Ja. Das Erste und das Zweite ist halt wirklich, es wird Frauen sehr schwer gemacht, sich da irgendwie auch rhetorisch rauszuwinden oder zu sehen, wie kann ich eine andere Beziehung zu diesen Begriffen überhaupt machen, weil ihr dann immer behauptet wird, wenn du das nicht hast, bist du kalt, egoistisch, eben irgendwie krank fast schon. Ne? Dabei ist Fürsorge eben etwas, was wir erstens, also ich glaube, es ist total menschlich, dass wir das alle haben, aber wir müssen es auch lernen und wir müssen auch die richtigen Rahmenbedingungen haben, um das leben zu können einfach. Ne? Und wenn das immer nur auf Selbstausbeutung funktioniert, so wie wir das gerade uns mit dem Mutterinstinkt und Mutterideal zurechtgeruckelt haben, weil dann müssen wir halt nichts dafür bezahlen. Das geht halt nach hinten los. Ne?
Wobei es auch tolle Studien jetzt inzwischen dazu gibt, zu der Frage oder mit der Antwort, dass jeder Fürsorglichkeit wirklich auch lernen und entwickeln kann, wie du sagst, Sarah, wenn die Rahmenbedingungen dafür wirklich auch gegeben sind. Also genau, die sind auch entstanden im Dunstkreis dieser Diskussion rund um den Mutterinstinkt. Also da gibt es inzwischen doch auch einiges, was das auch wissenschaftlich bestätigt. Also das ließ sich tatsächlich ganz gut.
Ja, bei den Populärwissenschaften ist es halt wahnsinnig wirksam noch. Ne? Und wenn man halt jetzt diese ganze AfD-Rhetorik wieder hat, dann sieht man ja auch, wie das wirkt. Ne? Ja. Also wie das immer noch einfach benutzt wird, ohne das irgendwie belegen zu müssen, weil die Leute schon denken, ah ja klar, Mutterinstinkt.
Naja,
ne?
Also die spüren diese
biologische Tatsache schon von vielen Leuten einfach hingenommen. Ne?
Ich denke, die spüren diese Vibes, dass sich da was bewegt, dann knüpfen sie so wieder bei dem Alten an, was ja noch sehr stark, genau, was noch sehr stark ist, aber das funktioniert auch wunderbar. Wir haben so viele Texte dazu in letzter Zeit gemacht hier in der Redaktion über Social Media und über wirklich noch junge Menschen, die auf der Suche sind und noch sich so finden in ihrer Rolle. Die sind da sehr empfänglich für diese Art von Rhetorik. Also das ist wirklich wild, was sich da teilweise entwickelt. Aber das Fass können wir jetzt vielleicht hier nicht ganz so sehr aufmachen. Ich bin wirklich sehr neugierig auf das, was bei euren Seminaren läuft, Sarah. Also du hast schon gesagt, ihr seid maximal 10 Teilnehmerinnen und das ist immer ein fest abgeschlossener Workshop, der über einen bestimmten Zeitraum läuft, oder?
Ein Wochenende, genau. Wir haben immer ein Wochenende, wo wir dann zusammen sitzen und ganz viel uns erzählen, angeleitet durch gewisse also Fragen, die wir dann in den Raum geben und Feedback geben. Aber wir koppeln das auch durchaus an Körperarbeit, also schon so Gehmeditationen und dergleichen, weil wir schon auch gemerkt haben, dass so eine körperliche Anspannung oder wenn man mal locker lässt, was da für Weisheiten oder was da für eine Klarheit auch irgendwie kommt. Das ist schon sehr wichtig, das zu kombinieren, finde ich. Dass man nicht nur intellektuell an die Frage rangeht, sondern wirklich auch durch, ich sag mal, auch wirklich durch körperliches Lustempfinden. Ja, ja. Also weil wir auch immer sagen, hey, die Lust ist ein wirklich kluger Wegweiser, lass das mal zu. Und denk nicht immer, dass du deine Lust an irgendetwas unterdrücken musst, um dadurch die Wahrheit zu finden, weil die Lust ja nur sich gehen lassen und so weiter ist. Ne? Also das finde ich immer sehr interessant, dass wir gerne so eine Verwirrung erstmal auflösen, wo findet man überhaupt Klarheit? Und zwar nicht nur über Nachdenken.
Über Kopf.
So, ne? Sondern wirklich über, nicht nur im Kopf. Und das ist, finde ich, super wichtig, weil sehr viele Leute, also wir haben immer wieder Frauen da sitzen, die eben sagen, ich will wissen, was in mir verschüttet ist. Ich habe Angst, dass die Wahrheit in mir verschüttet ist. Ne? Auch gerade durch die ganzen Ängste, durch die ganzen, gewisserweise auch Abwehr. Ne? Oder,
ich wollte gerade fragen, sind das Frauen,
oder schlechte Erfahrungen?
Sind das mehr die sagen, ich bin mir unsicher? Oder sind es auch Leute, die eigentlich wissen, ich bin schon entschieden, aber ich weiß nicht, wie ich das anderen sage oder wie komme ich da durch und so. Was würdest du sagen? Wie sind die Frauen? Was ist das?
Es ist beides. Also es sind Frauen, die wirklich unentschieden sind und es sind Frauen, die auch eigentlich, die sagen, eigentlich weiß ich es, aber ich traue mich noch nicht, das wirklich als meine Wahrheit anzuerkennen. Weil ich entweder mir die Mutterschaft nicht zutraue Oder weil ich mir die Kinderlosigkeit nicht zutraue, weil das so stigmatisiert ist. Also das ist wirklich die drei Wege, die haben wir alle dabei. Und deswegen war es uns auch so wichtig, dass wir die alle drei einladen. Also alle drei Tendenzen, sage ich mal, damit die sich gegenseitig zuhören können. Und das ist ja auch so, ne? Also ich bin die Kinderlose, Anna Schmute, die Therapeutin, mit der ich das gemeinsam mache, die ist Mutter, die ist auch Spätmutter geworden, erst mit 43. Und das ist deswegen einfach eine super Kombi, ne? Weil wir wirklich alle Perspektiven einladen und mit drin haben und dass die Frauen eben auch sehen, hey, das ist gar nicht so unterschiedlich alles. Ne? Es ist eben nicht wie Tag und Nacht, ob ich jetzt zu dem einen oder zu dem anderen tendiere.
Und weißt du, was mir eingeht? Also ich habe einen Artikel von dir gelesen oder mehrere heute Morgen erst. Und das finde ich wichtig zu betonen. Es heißt ja nicht, ich mag keine Kinder. Das ist ja nicht die Entscheidung, ich mag keine, ich mag mich nicht mit Kindern abgeben oder. Wie du da gesagt hast über dich, dass du gerne mit Kindern von Freundinnen oder von, und aber keine eigene dadurch haben musst. Ja. Also wenn du, es gibt neue Konzepte. Du kannst mit anderen Kindern, also erstens hast du das die Möglichkeit, bei vielen, die würden sich ein Loch im Bauch freuen, wenn du die Kinder jedes Wochenende nimmst oder jedes zweite. Und ich kenne die Freude, dass man ein Kind wieder abgeben darf. Also ich habe ja selber eins, aber das war herrlich, den mal abzugeben. Ich habe es ja mit Freundinnen dann so gemacht, dass entweder hatte ich welche da oder ich habe meins da abgestellt, hätte ich fast gesagt. Also da hatten alle was von. Aber da fährt immer so mit, wenn Frauen sagen, das möchte ich nicht. Ja, erstens, dass sie ihre Pflicht nicht tun, vielleicht der Gesellschaft gegenüber, aber dieses, ja, sie mag wohl keine, diese Balken, diese Gören da, die nerven ja auch und das will sie nicht, das stimmt ja einfach manchmal gar nicht, ne?
Nö, es gibt sehr viele Frauen auch, die sagen, ich will mich mehr für andere engagieren, anstatt nur für ein Kind zu Hause und da irgendwie mich isoliert fühlen. Also es gibt total viele Frauen, die im sozialpädagogischen Bereich arbeiten, die sogar Erzieherinnen sind, im Kindergarten, in Schulen arbeiten. Ja. Und die sagen, gerade weil ich für diese ganzen Kinder da sein möchte, will ich kein eigenes.
Dann geht's weiter. Und das finde ich die Arbeit geht zu Hause weiter, so gefühlt. Wenn ich mit Kindern arbeite und dann komme ich nach Hause und mache da weiter. Das ist natürlich hart. Ich muss euch kurz was sagen. Ich habe eine Freundin, die macht so Stand-up und einen Satz hatte sie mal in so einem Programm drin. Sie erzählte dann von Leuten, die fragen, hast du Kinder? Und ihre Antwort war immer, na klar, hasse ich Kinder. Also bei ihr
mit Doppel-S.
Richtig. Ja. Aber also die haben mir gefragt, hast du Kinder? Also hast du welche? Nee, ja klar, hasse ich Kinder. Und die weiß es auch. Sie mag wirklich keine. Sie sitzt auch im Café und kann es kaum ertragen, wenn da ein Kind nebenbei. Also so gibt es ein paar Kindheiten, würde ich sagen, von Leuten, die kamen, das behaupte ich jetzt als Therapeutin, dass es gibt einige, gar nicht so wenige Menschen, die sagen, so wie meine Kindheit war, ich möchte selber keine. Und nicht, ich mache das besser, sondern ich möchte gar keine. Ich kann es nicht, ich will es nicht, ich bin noch selber nicht durch meine Kindheit durch. Also die mit der Verarbeitung und so weiter. Die sind, die sagen aber nicht, dass sie Kinder hassen. Aber ich finde es ganz überraschend immer. Ich musste jedes Mal lachen. Hast du Kinder? Ja klar, hasse ich Kinder. Aber du hast sie nicht, ne? Hast du in diesem Interview gesagt?
Nee, gar nicht. Kinder sind einfach Menschen. Genau. Also ich meine, das ist also frage mich dann auch manchmal, warum es zu solchen Aussagen kommt, wie ich hasse Kinder, weil ich meine, es sind halt einfach Menschen, also die einfach noch nicht so viele Sachen können oder die andere, ne, die ein anderes Lärmpegelbedürfnis haben.
Ja, stimmt.
Aber ich meine, dass wir überhaupt Kinder als abgetrennt von der Gesellschaft sehen, also als Störenfriede, hat ja auch mit der kleinen Familie zu tun, dass wir die so verdrängt haben, ne, in die Wohnungen, die sollen bloß nicht stören. Genau. Effizienz des Alltags nicht stören und so. Und das finde ich auch total tragisch, ne? Also ich komme halt immer wieder wirklich auf dieses unheilvolle Konzept der Kleinfamilie zurück, dass da echt irgendwie was schiefgelaufen ist. So. Aber ich mag Kinder sehr gerne. Ich bin auch oft scharf drauf, eben auch gut dosiert, mit Kindern verbringen zu können. Finde das auch sehr motivierend, inspirierend. Mein Freund hat auch welche. Das finde ich auch irgendwie total interessant, dass ich auch diesen komischen Realitätscheck dadurch nochmal bekomme. Genau, aber ich glaube, Kinder sollten einfach normaler Bestandteil unser aller Leben sein, ja, ne? Und nicht wegrationalisiert werden generell.
Und was ich ja tatsächlich noch spannend fand, ist, dass das schwang eben so in deiner Ausführung mit an, Marlene, ist vielleicht... ist es auch wirklich gut, sich viel bewusster mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich habe manchmal, also das, da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, wie ich das sage, aber oft wird die Entscheidung für Kinder vielleicht auch zu leichtfertig getroffen. Und dann entstehen solche Konstrukte und dann sagen eventuell diese Kinder irgendwann, nee, also meine Kindheit war so, dass ich keine Kinder haben möchte. Also vielleicht ist es grundsätzlich gut, sich da viel, viel intensiver mit dieser Frage zu beschäftigen, als es als selbstverständlich zu erachten, dass ich als Frau Kinder in die Welt setze oder setzen muss, möchte.
Ja, andererseits möchte ich aber auch sagen, ich finde das auch schade, wie verrückt sich Frauen auch da machen. Ja. Dass sie eben auch denken, da kommen wir wieder zu diesem krassen Perfektionismus, mit dem wir uns auch keinen Gefallen tun. Ja. Ne? Also ich muss erstmal irgendwie total austherapiert sein und muss erstmal 10.000 Bücher lesen, bevor ich Mutter werden darf. Aha. Und das finde ich auch echt schade, weil ich manchmal das Gefühl habe, Frauen trauen sich nicht mehr, das Leben einfach mal fließen zu lassen. Also in jeglicher Hinsicht, ne? Ob es das Kinderlose oder das Leben mit Kindern ist. Und das finde ich auch sehr schade. Und das hat auch damit zu tun, und da kommen wir vielleicht auch, ne, komme ich dann wieder zu meinem zweiten Buch, Die unbedingt. Freiheit, allein zu sein. Dass wir so uns selber gedrillt haben, Teil der Leistungsgesellschaft zu sein und überhaupt unsere ganzen Bedürfnisse, unseren ganzen Flow nur noch organisieren an der Leistungsgesellschaft. Und das beinhaltet mittlerweile Karriereplanung genauso wie Familienplanung. Und das finde ich total tragisch. Ja. Von daher kann ich auch manchmal sagen, vielleicht macht ihr euch auch zu viele Gedanken. Manchmal, aber das ist natürlich ein total zweischneidiges Schwert, weil Frauen müssen sich ja auch von allen Ecken absichern. Das ist auch etwas, wo in Partnerschaften ganz viele Probleme auch sind, dass die Frauen sagen, mein Mental Load beginnt schon, bevor die Kinder überhaupt da sind, weil ich muss mir Gedanken machen, wie das gehen kann mit meinem Partner, weil mein Partner hat überhaupt nicht den Überblick, was da alles für Probleme kommen. Und ich denke dann ganz oft, irgendwie müssten beide sich gegenseitig sehr gut zuhören, dass manche Frauen gelassener werden und manche Männer selber Angebote machen, wie sie Familienarbeit und Familienleben gerecht aufteilen können, sodass die Frau nicht in Altersarmut landet. Ja. Und viele Männer haben da überhaupt keinen Plan. Nee,
und das Interessante ist, wie die Leute drüber sprechen. Da merkt man, wie tief das sitzt. Weil wenn ein Mann dann auf der Paarbank, hätte ich fast gesagt, also auf dem Sofa bei mir, und es geht darum, sie ist kaputt, weil sie alles macht. Also das mit der Mental Load. Und dann sagt er, wieso, Schatz, ich helfe dir doch bei der Hausarbeit. Und wenn sie alleine zu Hause ist, dann hat sie vielleicht auch mehr Zeit dafür als er, dann hilft er manchmal. Aber die, wo ich das gehört habe, die arbeiten auch. Es geht um die Frauen, die genauso viel arbeiten wie er. Und die kommen dann nach Hause und er hat das Gefühl, er hilft ihr. Das sieht man ja, dieses Skript im Kopf, darüber redest du ja von, ne? Also von der Gesellschaft gewollte, wie sehr das in unseren Köpfen ist. Und bei der Frau selbst ist es immer ein schlechtes Gewissen, dass sie das denn nicht schafft und dass er das auch noch machen muss. Und wenn man dann nachrechnet, sag mal, wie viel arbeitest du noch mal? Dann ist da kein Unterschied oder ist es mehr. Ja. Und trotzdem hat die Frau schlechtes Gewissen. Also die Skripte sind immens wirksam.
Ja, auch bei den Frauen. Und das ist, glaube ich, mein großes Bedürfnis gewesen, diese beiden Bücher zu schreiben. Weil Frauen haben auch internalisiert, dass ihre Bedürfnisse weniger wichtig sind als die Bedürfnisse anderer Menschen. Ja. So, ne, unser Frauenbild ist noch immens darauf aufgebaut, Frauen sind für die Bedürfnisse anderer da und nicht für ihre eigenen. Das Schlimme ist, Frauen ziehen daraus auch ihren Selbstwert. Mm. Und deswegen, glaube ich, machen viele Frauen auch in Anführungsstreichen da mit, weil sie das Gefühl haben, ihr Selbstwert hängt irgendwie auch davon ab, für die Bedürfnisse anderer da zu sein. Und deswegen wehren sich viele Frauen auch nicht oder machen diese Ansprüche nicht nicht klar. Oder sind es auch einfach müde? Mhm. Ne? Warum müssen sie das immer alles erklären und einfordern? Ja. Warum denken Männer nicht selber
darüber nach? Das war das, was ich so mit bewusster Entscheidung im Vorfeld meinte, dass Frauen kommen immer so ein bisschen in die Rolle, finde ich, so der Verhandlungsführerin. Also die müssen sich ihren Teil bei diesem ganzen Konstrukt Kleinfamilie, was ja noch die vorherrschende Lebensform nach wie vor ist, irgendwie so ihre Rolle da erkämpfen und irgendwie zusehen, dass sie da möglichst in allen Disziplinen brillieren können, weil das ja irgendwie ein Stück weit auch so erwartet wird. So Superwoman-like.
Ja.
Ja, und das macht müde. Also das hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ne? Ich glaube, das macht einfach viele Frauen unglaublich müde, diese ewigen Verhandlungen an allen Fronten. Ja, aber du hast dein zweites Buch. Holen wir das mal rein, gerade erwähnt, die Freiheit, alleine zu sein. Das klingt auch sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, es ergibt sich quasi logisch aus deinem ersten Buch, Die Uhr, die nicht tickt.
Ja, genau, weil ich nämlich glaube, sozusagen in unseren patriarchalen Denkmustern ist nicht vorgesehen, dass Frauen einfach unabhängig für sich alleine mit sich komplett sind. Mhm. So, ne? Also Frauen werden immer abhängig gemacht, ihr Wert davon, dass ein Mann sie begehrt, ne, dass sie irgendwie gut aussehen, jung sind, für die Ehe tauglich sind, Kinder bekommen, für Kinder, für Pflegebedürftige da sind. Aber eine Frau für sich alleine ist dann halt die Hexe. Ja. Ne? Also eine Frau, die einfach nur für sich alleine leben will und einfach daraus macht, worauf sie Bock hat. Das ist eine total abgewertete Person. So,
ja,
ne? Und ich finde das wirklich interessant mit der Hexe, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich die erste Frau, die alleine lebt, unabhängig ist, die uns begegnet als Kindern, das ist die Hexe. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Was für eine Role Model ist das, ne? Deswegen finde ich es aber auch so interessant, dass natürlich, ne, also Hexe wird sich natürlich auch angeeignet im feministischen Diskurs von Frauen. Das ist ja auch total spannend teilweise, was da passiert, teilweise auch ein bisschen komisch, aber generell finde ich es trotzdem
sehr
spannend.
Weißt du, was so in meinem Hirn gerade abgeht? Weil ich bin ja aus Skandinavien und man behauptet ja immer, die sind ein bisschen weiter. Und tatsächlich, die erste Frau, die alleine gelebt hat, ist keine Hexe bei mir gewesen, sondern Tante Lila, Tante Grün und Tante Blau. Und das waren drei Frauen, die waren ziemlich gleich, aber hatten unterschiedliche Kleiderfarben an. Und jetzt erinnere ich gar nicht, worum es ging. Aber ganz klar war, es waren einzelne Frauen. Da war kein Mann.
Wow.
Und ja, genau. Und die
spannend.
Die lebten alleine. Und das ist so, du sagst es. Sowas kann man ja nur schreiben, wenn man draufkommt. Und das hängt ja davon ab, in welcher Gesellschaft man selber groß geworden ist. In Dänemark gab es schon sehr viel früher andere Geschlechterwertigkeiten und so. Also wir haben ähnliche Probleme auch, aber es ist früh angelegt, dass eine Frau alles kann, was sie will. Also da sind auch früher Gesetze gekommen zu Gleichbezahlung oder. Und ich sage nicht, dass das Land komplett in Ordnung ist, was das angeht. Aber das ist schon mal eine Aussage, dass ich 64 geboren, also in den 70ern, solche Sachen mitbekommen habe. Also andere, alles Mögliche in allen Bereichen über andere Lebensmöglichkeiten. Auch diese Zusammenwohnen, das hat man aber auch in Deutschland, ne? Also solche WGs oder mir fehlt gerade das Wort.
Mehr Generationen? Nee.
Also das, wo man so ein, was ich zusammen auf dem Grundstück, ein großes Grundstück und da auch eigene, es gibt so ein Wort dafür, ist egal, aber es ist wie eine WG. Dass Familien zusammenleben und das gibt's in Dänemark einige. Jetzt traf ich gerade gestern eine deutsche Frau, eine Klientin, die traf ich zufällig, die ist Ende 30 und die planen gerade so eine Wohngemeinschaft, also zusammen eine Lebegemeinschaft, also auch mit den Gründen. Sie hat keine Kinder, ihr Freund hat zwei, aber jetzt wollen sie zusammen mit vielen Leuten, also so eine größere Wohngemeinschaft, also nicht in der Wohnung mit zwei, sondern irgendwo mit Außenfläche und so, dann nimmt man eben, passt man auf das Kind auf, was gerade vorbeiläuft. Sage ich jetzt frech. Also solche Konzepte gibt es in Dänemark schon lange und die sind irgendwie nie ganz verschwunden. Also das ist
ja super.
Anders.
Ich glaube, das ist dann eine ganz, ganz große Sehnsucht, solche Sachen auch hier zu etablieren.
Genau.
Also warum diese beiden Bücher auch zusammenpassen, ist ja auch so eine Reflexion über Einsamkeit und alleine sein. So, ne? Weil diese Angst vor Einsamkeit ist ja auch etwas, was Leute dann wieder in diese kleine Familie drängt, weil eben keine anderen Formate sichtbar sind oder lebbar erscheinen. Und ich finde es auch wirklich interessant, inwieweit Leute sich auch daran verheddern, dass sie denken, ich will Kinder einfach, weil ich eine Gemeinschaft will. Ja. Und ich kann Gemeinschaft nur über Kinder herstellen. Ja. Also das ist etwas, was wir immer wieder merken, dass da so eine Verwirrung auch ist.
Ja,
ne?
Das ist.
Und deswegen finde ich diese neuen Konzepte total wichtig. Und ich würde ja auch immer sagen, diese Idee, ne, was wir gerade immer so als Schwarzmalen irgendwie, wir sind der Single-Generation, total individualistisch, ne? Wir sind alle nur noch alleine für uns. Das liegt ja auch daran, dass wir eben aus der Kleinfamilie raus wollen, aus dieser Enge, ne, wollen wir nicht mehr sein, aber wir finden noch anderen Konzepte, in einer größeren Gemeinschaft zu leben. Und deswegen, glaube ich, leben so viele Leute allein, weil einfach, ne, was ist die Alternative? Ja. Und die bilden wir aber gerade. Und ich finde das deswegen auch so wichtig, weil wenn man über Einsamkeit im Alter spricht, hat das ja auch sehr viel damit zu tun, mit der Kleinfamilie, ne? Also Leute leben zusammen, einer stirbt und dann sitzt eben der Partner, der Witwer, alleine zu Hause ne? Und findet auch keinen Anschluss mehr an eine größere Gemeinschaft. Das hat ja auch was mit dieser krassen Fokussierung auf diese Zweierkonstellation zu tun.
Jetzt muss ich sagen, sonst kann ich es nicht mehr zurückhalten. Der hat ja dann Gott sei Dank wahrscheinlich Kinder gekriegt, die sich dann um ihn kümmern. Das ist nämlich ein Grund, den ich ganz oft höre, wenn es ums Thema Kinderwunsch geht. Also ich habe in meinem engeren Freundeskreis auch Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Und da war aber immer eine ganz große Angst in diesem Prozess der Entscheidung, dann bin ich im Alter allein. Und dann ist keiner dann nämlich, wenn dann vielleicht der Partner stirbt, so wie du es gerade, Sarah, gesagt hast. Aber dann sind da ja immerhin, wären da ja noch die Kinder, die dann mich hoffentlich besuchen kommen. Also das ist schon...
Das wundert mich sehr, weil ich denke, was für eine Realität sehen die.
Ja.
Ne?
Aber das habe ich auch
gehört.
Ist
das, was die sehen?
Ja.
Ja. Und da würde ich halt auch sagen, Moment mal, also erstmal Leute, die keine Kinder haben, die verlassen sich immer auf den Freundeskreis. Die haben die ganze Zeit einen Freundeskreis aufrechterhalten. Ja. Wieso soll das im Alter nicht auch gehen?
Ja, ja.
Und ich glaube wirklich, dass gerade eben eine neue Generation heranwächst, die selbstverständlicher Gemeinschaften auch im Alter haben wird. Und wo dann eben auch vielleicht eine Organisation von Pflege, dass man füreinander da ist, in solchen größeren Wohnkomplexen, wie du es auch schon beschrieben hast, dass das mehr etabliert wird einfach.
Ja.
Also ganz normal einfach. Und darauf verlasse ich mich auch, ehrlich gesagt. Also ich habe immer... Mach mir da nicht so viel Gedanken, weil ich glaube, wir alle, also alle Menschen suchen ja Kontakt und suchen Gemeinschaft. Wir müssen halt nur neue Formate finden, wie wir das machen können.
Also ein ganz anderes Format oder vielmehr, das fällt mir auch jetzt wieder auf in Dänemark. Meine Mutter hat ja mich und ich kümmere mich viel jetzt. Ich wäre ja in Hamburg gewesen, ganz weit weg. Mein Bruder verstarb, also ist es niemand in der Nähe. Jetzt ist sie in meine Stadt gezogen und sie ist noch nicht beschwerlich, sage ich jetzt, oder pflegebedürftig. Also, ich bin da. Jetzt aber kriegt sie vom dänischen Staat plötzlich, also da ruft jemand an, tatsächlich, ich war völlig überrascht, da kommt jemand, setzt sich hin bei ihr und sagt, ich bin vom öffentlichen so und so, öffentlichen Dienst und so, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wen du so alles kennst, welche, hast du gute Freunde, wo wohnen deine Kinder, weißt du eigentlich, was in unserer Stadt los ist? Ich war dabei beim ersten Mal. Unglaublich, ich saß mit offenem Mund. Ich dachte, what? Die wollen rausbekommen, ob jemand einsam ist. Und dann wollen die kleine Punkte setzen, wo du weißt, dass es das und das gibt. Und Ulla, du kannst auch da und dahin gehen. Und ich helfe dir auch gerne. Also ich komme jetzt in jedem Fall wieder in einem halben Jahr oder so. Und dann können wir ja darüber sprechen, falls du Hilfe brauchst, dich irgendwo anzumelden oder hinzukommen. Ey, das ist irre. Also das kenne ich doch aus Deutschland nicht oder habe ich es nur nicht erlebt.
Nein, kenne ich auch nicht.
Also schon ein Verantwortungsgefühl für Ältere und für Kinder, also dass der Staat mischt mit. Da kann man dann auch fragen, will ich das denn? Naja, es ist freiwillig. Sie kann Nein sagen, aber sie hat gesagt, ich habe meine Tochter, sie ist ja da, aber ich würde sehr gerne mehr wissen.
Ja.
Also sie hat Lust, nach außen zu gehen und trifft schon viele Leute.
Es wird einem auch so ein bisschen abgenommen. Ne? Also man muss nicht erst in Wallung kommen und irgendwie oder vielleicht schon halbwegs vereinsamt sein, sondern
das ist präventiv.
Jemand aktiv auf einen.
Genau.
Ja, das ist präventiv. Das ist wirklich also
Überraschung für mich.
Ja.
Klingt toll.
Nee, es ist super wichtig, weil Einsamkeit ist auch schambesetzt und uns wird ja auch irgendwie suggeriert, wir dürfen da nicht nach Hilfe fragen. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass solche Angebote präventiv gemacht werden. Ja, mega, total gut.
Ihr habt ja auch noch ein zweites Seminar oder einen Workshop. Das hast du vorhin ganz kurz im Vorgespräch schon erwähnt. Und dann habe ich so ein bisschen abgewogen gesagt, lass es uns aufheben für später.
Das nehmen wir auch noch mit.
Aber es klingt sehr schön. Das sind die Freischwimmerinnen. Was hat es denn wohl damit auf sich?
Genau. Und das mache ich gemeinsam mit der Autorin Gunda Windmüller. Die hat nämlich auch vor 5 Jahren ein Buch geschrieben über Single-Shaming und Single-Frauen. Da haben wir uns zusammengetan und haben jetzt einen Workshop gemacht für kinderfrei lebende Singlefrauen. Es muss aber gar nicht, muss ich dazu sagen. Es geht gar nicht darum, dass man jetzt eins unbedingt erfüllen muss und nur dann darf man mitmachen oder sowas, sondern es geht nämlich generell einfach darum, Frauen, die ein Leben unabhängig von diesen Schablonen führen wollen und da halt auch diese ganzen Selbstzweifel wegdringen und erstmal so analysieren wollen und damit sie sich davon freimachen können. Deswegen heißen wir auch Freischwimmerinnen, weil wir uns sozusagen freischwimmen wollen von diesen ganzen komischen Bildern, die uns halt immer noch so hemmen, die eigene Lebensplanung wirklich nach den eigenen Bedürfnissen in Angriff zu nehmen. So. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht am Wochenende und wir sind schon total beseelt gewesen, weil es so schön war. Machen wir auch mit 10 Frauen, auch als Wochenendseminar. Mhm. Und da kommen wirklich total unterschiedliche Frauen zusammen. Und das Bedürfnis ist wirklich dieses sich freischwimmen von äußeren Erwartungshaltungen, was dieses strikte
Frei sein,
Frauenbild
dass man
betrifft,
endlich spüren darf oder sich erlaubt zu spüren, was habe ich eigentlich in mir drin, was möchte ich, was mag ich. Also das ist ja, der Druck ist ja so oder die Skripte sind ja so gestrickt, dass du dich das noch nicht mal fragst. Also das weiß ich ja von Frauen auf dem Sofa bei mir, die jetzt könnten, aber die können nicht, weil die gar nicht wissen, was sie wollen, mögen. Ja. Also so eine Lehre, wenn ich sage, was ist dein Wunsch? Wie magst du, was willst du? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Nee. Mhm. Und das ist nicht Dummheit. Muss, es ist erzogen, dass du dich nie kümmern musst, wie es dir geht. Dir selbst.
Deswegen, ich habe gerade so eine Ambivalenz, als du das, Sarah, beschrieben hast, gespürt in mir ganz stark, weil ich dachte, das ist irgendwie das war mein erster Impuls, war so, das ist eine total schöne Idee, sich da zusammenzutun. Und dann dachte ich, aber wie traurig, dass es das braucht.
Ja.
Das hat sich auch dieses Gefühl eingestellt bei mir, muss ich gerade sagen.
Ja. Also ich meine, klar, das ist ein Leidensdruck und es ist ja ein Hinweis darauf, dass hier was schief läuft, ganz klar. Und in der Tat sagen wir halt auch, das liegt ganz viel daran, dass die eigene Lust nicht als Wegweiser, als kluger Wegweiser gesehen wird, sondern etwas, was man immer wegdrängen muss für die Leistungsgesellschaft. Ja. Ne? Also wir denken, wir müssen pflichtbewusst, wir müssen uns überwinden, wir müssen uns irgendwie zu was zwingen, nur dann können wir einen Wert schaffen, wenn wir uns überwinden müssen, wenn es schwer ist.
Die Arbeit zuerst.
Und dass man einfach irgendwie komplett darin sucht, hey, worauf habe ich einfach nur Bock? Ne? Also wirklich nur die Frage, worauf habe ich Bock? Das wird uns richtig abtrainiert als wertlos. Ja. Und das finde ich so dramatisch. Und ich glaube, deswegen sind so viele Leute auch so unzufrieden und prokrastinieren. Bis zum Lebensende, weil sie denken, sie müssen eigentlich Dinge machen, wo sie keine Lust drauf haben. Nur dann sind sie irgendwie wertvoll und dann sind sie angepasst an irgendeine Erfolgsstory, die sie sich und anderen erzählen müssen. Und das ist so schwer, da eine Beziehung zur eigenen Lust zu bekommen
und
die wirklich als
in allen Facetten
wertvoll anzusehen.
Ja, Lust auch in allen Facetten. Das dachte ich nämlich vorhin, als du die Lust schon mal bei dem anderen Workshop, als es um die Mutterschaft ging, angeführt hast, weil wir ja ein Sex-Podcast sind und Lust taucht hier ganz oft im Kontext von sexueller Lust auf. Aber es geht tatsächlich so um die, sage ich mal, universelle Lust. Worauf habe ich, wie du gerade gesagt hast, worauf habe ich Bock? Und das durchdringt dann alle Gesellschaftsbereiche und Bereiche meiner eigenen Persönlichkeit.
Wie du das jetzt gerade erklärt hast, wir reden doch oder haben doch schon lange schon von der Ich-Gesellschaft geredet, dass die Leute sowas von Ich, wo du hast ja genau fast das Umgekehrte gesagt, also du hast gesagt, das hat keine Wertung, aber alle machen es. Oder gilt es mehr für Männer als für Frauen? Hast du auch sowas gemeint, dieses worauf habe ich Bock, dass sich das Frauen nicht fragen, auch nicht in der Ich-Gesellschaft? Macht sie doch das, was
also
er möchte.
Ich glaube, dass Männer das Problem auch haben.
Okay.
Ne? Also ich glaube, dass es wirklich allen Menschen schwer gemacht wird. Aber ich glaube, Frauen wird es noch mal schwerer gemacht, weil eben dieses Frauenbild, was ich eben schon meinte, so stark ist, dass Frauen eher für die Bedürfnisse anderer da sind und daraus einen Selbstwert ziehen. Und deswegen ist das nochmal so zweimal verstellt für Frauen. Mhm. Also nicht nur von einer, auch auf so einer emotionalen Schiene, also was man halt als Emotionalität denkt, ne?
Ja, ja.
So, dass man sich damit identifiziert. Das glaube ich schon. Aber ich glaube generell ist das, also Männer stehen vor dem gleichen Problem, genau, dass sie keinen Bezug zu ihrer Lust bekommen. Mhm. Und ich glaube auch, dass Männlichkeitskonzepte es ihnen auch erschweren, da Zugang zu finden.
Und weißt du was, jetzt muss ich gerade mal direkt traurig in den Sex grätschen. Den Impuls hatte ich ja auch, K.O. Das sieht man das ja in zwei verschiedenen Formen, die Extreme, müsste ich mal sagen. Also die Frauen, wenn wir jetzt nur die Frauen nehmen, Frauen, die keine Ahnung hatten, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob ich mehr oder weniger Lust habe, wie ich angefasst werden möchte, oder ich kümmere mich, dass ich doch einen Orgasmus lerne und so weiter. Und die anderen, die sagen, er bringt's nicht. Oh, ich mach hier, ich mach da, ich masturbiere, ich habe Sexspielzeuge, wenn er das, also so Sprüche wie, wenn er es nicht bringt, dann nehme ich meinen so und so Dildo. Ich komme schon auf meine Kosten. Wisst ihr, was ich meine? So zwei sehr unterschiedliche Frauentypen. Also viele, die nie drüber nachgedacht haben. Entweder klappte alles zufällig so ein bisschen, wie sie es gerne mochten. Das war bei mir so. Also ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich gerne wollte, bis ich irgendwann Sexologin war. Also vorher hatte ich nur gute Sexualität, weil es zufälligerweise gerade gut war. Aber wenn ich nachfrage heute, habe ich mehr so dafür gesorgt, dass er glücklich ist. Ich war aber auch glücklich. Ich hatte ja auch keine Orgasmusprobleme oder irgendwas. Also es war schon geiler Sex für mich auch. Aber aus heutiger Sicht war es sein Sex. Und da meine ich, da gibt es viele Frauen, die haben nie drüber nachgedacht und die wissen dann wenig von sich und von ihrem Körper. Aber definitiv gibt es jetzt mittlerweile auch die Taffen, wie ich sie jetzt gerade nenne, die wirklich genau wissen, was sie wollen, und er hat es einfach auch zu bedienen. Also wenn er nicht kann, ja, dann geht sie woanders hin oder nimmt eben ihr Spielzeug oder so. Das ist manchmal echt frappierend. Also was dieses...
Ja, aber das ist, zwei Sachen. Also einmal glaube ich auch, dass diese Bedürfnislosigkeit, die Frauen unterstellt wird, das macht natürlich auch extrem viel mit ihrer Sexualität. Und ich glaube, Frauen oder Menschen, die nicht sexuell befreit sind, die unterdrücken auch ganz, ganz viel an anderen Ebenen. Ne? Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Deswegen, also diese ganzen Ansprüche an Sexualisierung von Frauen zu hinterfragen, sich davon frei zu machen, weil man muss sich ja wirklich mal klar machen. Ich meine, was macht das mit Mädchen oder mit Frauen, wenn dir von Anfang an gesagt wird, dein ganzes Körperempfinden ist abhängig dass du für Männer attraktiv bist? Das macht dich doch verrückt. Wie sollst du denn dazu ein gesundes Körperempfinden bekommen? Ja. Und das wirklich auch in die Kraft zu kommen. Ich finde deswegen, also ich bin ein großer Fan von auch Körpertherapien in der Richtung. Ja. Weil ich glaube, dass da echt wahnsinnig viel Erkenntnis drin liegt und wahnsinnig viel Kraft auch, ne? Und auf der anderen Seite halt Frauen, die vielleicht, dann so in so einer, ich weiß nicht, Überreaktion, dann aber auch dieses Leistungsdenken auf Männer projizieren, im Sinne von, er bringt es nicht. Das ist ja auch kein Zeichen für einen guten Dialog, oder für Liebe oder für Zugewandtheit oder Verbundenheit oder dass man da gemeinsam was kreieren kann.
Ja, genau. Das
also,
ist es.
Für mich ist Sexualität ein Dialog, wo ich gemeinsam was kreieren möchte, über Körpersprache.
Ja. Man kreiert auch was, aber das Interessante, es gibt ja diese Begrifflichkeiten schon aus den 50ern von Masters und Johnson und auch von anderen. Spectatoring heißt das, oder kognitive Ablenkung oder so. Also so eine Art Beobachten beim Sex, anstelle beim eigenen Körper zu sein. Und das ist nicht nur heute, aber definitiv ist es heute schlimmer, verstärkter. Aber es wurde schon immer angeguckt, also seitdem es Sexualwissenschaft gibt, wo sind die denn beim Sex? Sind sie dabei, was gemeinsam zu entwickeln, oder ist man dabei, um die andere Person zu pleasen, sage ich dann jetzt. Also zu sorgen, dass die andere Person auf ihre Kosten kommt. Also das ist aber extrem jetzt. In den 50ern, da mussten Frauen auch gut aussehen. Da gab es ja auch genauso strenge Kriterien. Mhm. Nur heute mit dem Internet ist das ja alles ganz, ganz anders, was dir ins Gesicht schlägt. Aber ich muss dran denken.
Ja, ich musste an Miley Cyrus, habe auch gesagt, ab 40 wird sie keinen Sex mehr haben, weil dann sieht sie nicht mehr gut aus. Und da, ich meine, wow, ja, ja. Ne? Also was für ein Horror. Ja.
Die Arme.
Also, ja, Caro, weil woran ja, ich gerade...
Aber das sagt dir ja auch anderen Jungfrauen, ja, ja. Dass das ja, irgendwie ja, peinlich genau. ist, wenn du nicht mehr auf eine bestimmte Art und Weise aussiehst, darfst ja, du keine
Lust
ja, genau.
Das ist ja
ein
großes
Lust
Vorbild, wahrscheinlich auch für empfinden. Viele junge ja. Mädchen. Aber da klingen doch die Freischwimmerinnen, um sie hier nochmal wieder ins Boot zu holen, die klingen ja geradezu wie nach einer Gegenbewegung. Also ja. mich würde schon nochmal ja. ganz konkret interessieren, was bewegt die? Also welche Fragen bringen die da ein? Also was bewegt die ganz konkret, wenn die zu euch kommen? Also oder an welchen Stellen?
Darauf war ich auch gespannt, ja. weil ich habe es jetzt zum ersten ja. Mal jetzt gemacht. Und ich fand es nämlich auch total schön zu sehen, erstmal wie total divers ihre Leben sind und auch ihre Ideen. Und zweitens aber auch, dass das gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, diese Identität von ich bin die Kinderlose, nee. Ich bin die Singlefrau. Das hat für die überhaupt keine Rolle gespielt. Und das fand ich auch nochmal so wichtig, aber da war ich auch so froh, dass wir das anscheinend richtig rübergebracht haben. Es geht jetzt nicht darum, diese Identität irgendwie total zu umarmen und auszufüllen, sondern es geht einfach nur darum, welche Lebensmodelle, in denen ich gerade drinstecke, kann ich denn für mich gestalten, ohne diesen Selbstzweifel, der eben an diesen Frauenbildern, der dadurch entsteht. Ja. Ne? Und da fand ich es auch wahnsinnig schön, wie toll die Frauen sich auch gegenseitig gehalten haben, ja. sag ich mal, ne? Uns gegenseitig inspiriert haben und wie, also wenn man einfach nur mal so eine erste Erzählrunde hat, wie man so im Leben steht, ja. was man so vorhat und wo die Ängste sind, da lockert sich schon alles. Und das ist immer so toll, wenn du siehst, so wie so eine Anspannung so wegfließt ja. auf einmal aus dem Raum.
Die? Einfach so, wie nur, ist die Alters?
Weil Frauen miteinander ja. reden. Die sind alle so in ihren 30ern okay, gewesen. Ah. Wir hatten zwei Frauen, die waren Mitte 40. Mhm. Und sonst alle in den 30ern. Ah, okay. Ja.
Also ich kann das bestätigen. Nee. Da ging es aber ums Genital bei Deborah Sundahl. Da war ich in einem Seminar. Es ging um Squirting, Orgasmen, weibliche Prostata, das eigene Vulva, Vagina und sowas. Und ich war schon so ein bisschen bekannt als Sexualtherapeutin oder als Sexologin. Und ich dachte, wenn ich da hingehe, da sitze ich doch nicht und zeige meine. Sage ich jetzt. Der erste Tag war mit den Männern, die da Partner und Partnerinnen, die da gerne bei sein wollten, weil es nur theoretisch war und mit so Filmen und so weiter. Und am zweiten Tag ging es um das eigene Spüren. Und wir lagen unter die eigenen Decken und haben uns mit Fingern erkundet und so weiter. Und dann hieß es eben, Deborah meinte, denn wer möchte, ihr könnt das ja auch gemeinsam erkunden, könnt ihr auch mal gucken, wie euer aussieht. Und ich habe erst gedacht, das will ich nicht, weil ich aus dem Fernsehen war und sowas. Muss ich denn auch noch meinen Unten zeigen oder so? Aber die Stimmung war, so wie du gerade erklärt hast, so entspannt. Also wir saßen in der Hocke später, also gleich, und schauten uns wirklich alle an. Und es war wirklich, also es war, ich kann sowas ganz leicht, wenn ich denn einfach sage, das mache ich jetzt. Das war so eine kognitive Entscheidung, ich will es nicht. Wenn ich denn sage, das mache ich, dann habe ich kein Problem damit, mache ich es einfach. Das finde ich spannend und lustig. Mal gucken, wie das ist. Und da habe ich ganz viele Vulven gesehen und die auch meine. Und das war eine Stimmung und ein Freiheitsgefühl, einfach nicht bewertet zu werden. Also nicht dieses, was wir immer alle kennen, sondern einfach mal machen. Es war grandios und dann fällt mir ein, kurzer Satz dazu, das hat ja jemand schon vor Deborah gemacht, sie ist auch gerade über 80 jetzt gestorben oder so vom Jahr oder zwei, so jetzt hatte ich den Namen die ganze Zeit, jetzt habe ich den gerade nicht, das ist ja super doof, also eine Dame, die seit 60 Jahren oder sowas, nur das macht, auf der ganzen Welt, Kurse, reist sie rum, kommt in ein riesen Wallerkleid, unten ohne. Betty Dodson. Das war ihr Job, Frauen beizubringen. Und da kenne ich auch Journalistinnen, die gesagt haben, ja, ich komme hin und ich berichte drüber, aber ich mache definitiv nicht mit. Mhm. Und nachher war im Artikel die Beschreibung, wie sie alles mitgemacht haben, weil es so natürlich war, entspannt und einfach so eine tolle Frauenenergie. Und die haben wir, glaube ich, mittlerweile sehr wenig, jedenfalls in Gruppen. Es könnte ja eine Freundin sein oder so. Und das hier ist ja beides körperlich, was ich sage. Und das ist ein so geiles Gefühl. Da kann niemand sagen, du musst so oder so aussehen, weil du siehst einfach, wir sehen alle anders aus und alle sind fein. Und es war ein tolles Gefühl, das zu erleben. Immer.
Ja, Ich meine, ich kenne diese Hemmung total, ne, dass man in so Gruppen reinkommt und erstmal denkt, nein. Gerade wenn es so intime Sachen geht. Aber ich finde das auch, wenn man erstmal da drin ist und auf einmal merkt, hey, es ist so in keinster Weise ein Problem. Nee, also auch nicht dieses Distinktionsgehabe, ich mache da nicht mit, das ist mir jetzt irgendwie zu peinlich oder zu ESO oder sonst irgendwie was. Ne? Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, auf einmal einfach nur sich als Mensch zu verbinden und auch weg von ich will das oder ich will das oder Scham hier, Scham da oder ich bin doch Kulturwissenschaftlerin, ich mach sowas nicht mit.
so wie ich gerade gesagt habe,
Genau, und das sagen auch alle Frauen immer in den Seminaren, dass sie total überrascht sind, wie schnell das Eis gebrochen war. Und dann, was für eine Kraft darin lag und wie toll das war. Ja, das ist immer richtig, richtig schön.
Weil ich glaube, was alle gemeinsam haben oder alle Workshops, über die wir jetzt hier gesprochen haben, ist halt, dass, das hattest du gerade auch gesagt an Marlene, dass da das bewertungsfreie Räume sind. Ne? Also ich glaube, sobald da diese Bewertung reinkommt, kommen auch die Hemmungen ganz schnell wieder, oder? Ist das was du auch unterstreichen würdest, Sarah?
Und ich sagte noch immer, ist wie so eine Übung, die man machen kann, die erschreckend leicht funktioniert. Und erschreckend sage ich deswegen, weil man denkt, oh okay, Freiheit kann man wirklich üben. Und zwar, ich denke mir immer wie so ein Schalter, den man umlegen kann. Also der Schalter nach rechts ist irgendwie das, was andere Menschen von mir denken, spielt eine Rolle. Und dann Schalter umlegen hin, was ist eigentlich, wenn das, was andere Leute denken, überhaupt keine Rolle spielt? Und ich finde das unglaublich wirkungsmächtig, einfach nur sich das mal vorzustellen und diesen Schalter ab und zu mal hin und her zu biegen, um zu merken, oh wow, so geil kann Leben sein, wenn ich mir keine Gedanken über Erwartungshaltungen von außen mehr mache.
Ja.
Und auf einmal kann ich mir das und das und das vorstellen. Und das ist, also auf einmal ist eine Leichtigkeit da, während vorher eine Schwere da
war. Das hat ja die,
das ist echt eine
Breenie Brown, die hat das ja studiert, so die Scham. Also das ist ja, glaube ich, eine Soziologin oder so. Also sie ist Breenie mit Doppel-E, Brown, in einem TED-Talk, einem sogenannten, zum Thema Scham.
Ja.
Und sie hat quasi als Konglomerat jetzt also festgestellt, die Leute, was eng zusammenhängt, ist Leute, die weniger Probleme haben mit Verletzbarkeit, also sich verletzbar zu zeigen. Die haben quasi weniger Angst, Fehler zu machen. Die würden eher deinen Schalter einfach mal schneller rumlegen und einfach mal probieren, so. Dass genau die sich weniger schämen. Also dieses Scham, die hohe, die hängt damit zusammen, ob man es geübt hat, sich verletzbar zu zeigen. Also man kann üben, Fehler zu machen. Man kann üben, dann dadurch verletzbar zu werden. Und dann schämt man sich weniger. Und das ist doch in der Sexualität, so wie du es gesagt hast, wie eine Übung, Schalter umlegen und einfach was probieren, oder?
Ja. Ich schiele so ein bisschen auf die Uhr mit einem Auge, weil Sarah hat schon gesagt, sie hat so ein bisschen, hinten raus so ein bisschen Dampf. Und ich glaube, das ist so facettenreich, das Thema. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass wir nochmal sagen, wir möchten hier nicht ich weiß, es würde uns sonst wieder vorgeworfen, die Kleinfamilie total in Verruf bringen. Es ist vielleicht ja auch für manche genau die richtige Art und Weise zu leben, aber für manche eben auch nicht. Und es geht uns vielleicht so ein bisschen darum, einfach mal andere Perspektiven zu eröffnen oder auch eine andere Möglichkeit des Denkens aufzuzeigen. Oder Sarah, dir gebührt als unserer Gästin das letzte Wort. Also das würde ich jetzt gerne, das kann ich bestimmt bei weitem nicht so schön sagen wie du, aber ich gebe dir das letzte Wort als unserer Gästin, das nochmal irgendwie schöner in Worte zu bringen.
Nee, danke für die Steilvorlage, aber da kann ich auch nochmal den Kreis schließen von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Weil ich bin großer Romantik-Fan und Leute sollen sich das suchen, wo sie das eben finden. Also ich bin überhaupt nicht gegen irgendeine per se Formation, wie Menschen zusammen leben und lieben wollen, sondern ich will einfach nur sagen, schaut euch an, was hier als Institution gefördert wurde, damit wir auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren und eventuell arbeitet das total gegen unsere Bedürfnisse. So, ne? Gerade weil es eben so naturalisiert wurde und wir deswegen denken, das muss so sein und ich muss so fühlen. Ne? Aber ich bin sehr froh, wenn Leute ihr Glück finden, egal in welcher Formation. Und deswegen habe ich nämlich auch tatsächlich immer, also auch bei beiden Büchern, was mir total wichtig, einen Ausblick auf Gemeinschaftlichkeit machen, einfach, ne, auf diese Komplexität und die Schönheit von Gemeinschaftlichkeit und dass man das eben nicht in Opposition sieht.
Richtig.
dass das keine Opposition ist und kein Widerspruch, nur weil man sich mit sich selber komplett fühlen kann. Meines Erachtens ist man dann umso fähiger, eine Gemeinschaft zu leben und auch die Bedürfnisse anderer anzuerkennen, wenn man die eigenen gut kennt. Also für mich ist das immer ein Gewinn einfach. Ne? Und es hat nichts mit Egoismus zu tun. Ja.
Sehr schön. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt noch mit meinem kleinen Sprüchlein, wie immer, am Ende um die Ecke. Also wenn ihr Fragen, Anregungen habt zu diesem Thema oder Themenwünsche, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkomm-podcast per Direktnachricht. Und ja, Sarah, wir sagen dir ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Und dir natürlich auch, Ann-Marlene, vielen lieben Dank.
Ich bin auch zu Besuch in meinem Podcast, richtig?
Du bist
sehr schön.
Genau. Und
danke für diesen schönen Raum, wo wir über die ganzen tollen Sachen reden konnten.
Sehr, sehr gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich liebe das immer, wenn jemand so viel mehr darüber weiß, also so über Jahrhunderte, über die Einordnung von Dingen und also so eine Art Meta-Überblick hat, weil dann kann man die Dinge viel besser verstehen, obwohl man vielleicht nur wenig kennt. Wenn das so eingeordnet wird. Deswegen ist es immer toll, wenn wir solche Gästinnen haben.
Ja, und ich genieße.
Aber ich finde die Kombi so wichtig. Ja. Ich finde wirklich die Kombination so wichtig, weil ich echt denke, auch nur Kulturwissenschaft alleine bringt es halt auch nicht, wenn man den Leuten ihre Gefühle abspricht. Ja. Ne? Deswegen finde ich das super wichtig, das zu kombinieren.
Und ich genieße immer sehr den Blick über den Tellerrand, der mir hier eröffnet wird. Vielen Dank dafür. Also damit sagen wir Tschüss für heute und bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut.
Adieu.
Ciao.